Hallo und willkommen bei einer neuen Folge von Recht Politisch. Ich bin Ralf Janik und in diesem Podcast versuche ich aktuelle Themen aus der Weltpolitik in einen breiteren rechtlichen, politischen und gerne auch historischen Rahmen einzubetten. Und weil es da draußen so viele Menschen gibt, die so viel mehr wissen als ich, mache ich das sehr gerne mit Gästen, manchmal auch mit besonders hochkarätigen Gästen, so in der aktuellen Folge. Ich hatte zu Gast Christoph Heusken. Für diejenigen, die ihn nicht kennen, erwähne ich einige seiner Tätigkeiten in der deutschen Diplomatie. Vor allem war er von 2005 bis 2017 außen- und sicherheitspolitischer Berater von Angela Merkel. Er war auch deutscher Vertreter im Sicherheitsrat, als Deutschland das letzte Mal im Sicherheitsrat war. Und dann hat er auch noch die Münchner Sicherheitskonferenz als Vorsitzender geleitet. Mit anderen Worten, er weiß sehr viel, er hat sehr viel erlebt, er hat sehr viel zu erzählen und dementsprechend hat es mich gefreut, dass er in diesem Podcast bei Recht Politisch vorbeigeschaut hat. Und bevor ich jetzt zu viel rede und Christoph Heusken dementsprechend zu spät zu Wort kommt, wünsche ich euch eine spannende Folge. Ton ab. Herr Heusken, schön, dass Sie bei Recht Politisch sind.
Ja, vielen Dank für die Einladung, Herr Janik.
Darf ich Sie am Anfang bitten, sich ganz kurz den Hörerinnen und Hörern vorzustellen, also wer Sie sind und was Sie machen oder in Ihrem Fall besonders wichtig, was Sie auch gemacht haben?
Gut, wie viel Zeit haben wir? Nein, ich bin ein ehemaliger deutscher Diplomat, über 40 Jahren im deutschen Auswärtigen Dienst und dabei bei Außenminister Klaus Kinkel zu Zeiten der österreichischen Aufnahme in die Europäische Union in den Verhandlungen. Dann war ich bei Javier Solana in Brüssel, dem ersten hohen Beauftragten für die gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik der Europäischen Union. Und dann, und das war der Höhepunkt meiner Karriere, 12 Jahre lang außen- und sicherheitspolitischer Berater von Bundeskanzlerin Angela Merkel. Im Anschluss habe ich Deutschland 4 Jahre bei den Vereinten Nationen vertreten und 2 Jahre davon habe ich Deutschland im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen vertreten. Anschließend 3 Jahre Vorsitzender der Münchner Sicherheitskonferenz und jetzt leite ich das als Co-Conference Chairman, das St. Galler Symposium an der Universität St. Gallen in der Schweiz.
Da erlaube ich mir doch gleich als Österreicher Ihnen ein Zitat aus Ihrem eigenen Buch vorzulesen. Das Buch ist auch in den Shownotes, Führung und Verantwortung. Und Sie wissen vielleicht oder ahnen vielleicht, worauf ich hier hinaus will. Ja? So. Dem russischen Botschafter hielt ich die Bombardierung von Krankenhäusern in Syrien vor, die Vergiftung des Oppositionsführers Nawalny und die Verunglimpfung der humanitären Helfer White Helmets. Auch der ließ das nicht auf sich sitzen, eben bezogen darauf, dass Sie ja davor auch China kritisiert haben, und prophezeite, dass Deutschland wegen meines ungebührlichen Verhaltens nicht mehr in den Sicherheitsrat gewählt werden würde. Ich nahm es gelassen, denn ich hatte in den beiden Jahren im Sicherheitsrat öfter erlebt, dass deutliche Worte zwar Ärger einbrachten, aber auch Respekt. Von allen Kontinenten kamen regelmäßig Aufmunterungen, mit den klaren Ansagen weiterzumachen. Wie sehen Sie das jetzt? Sind Sie der Meinung, wie viele gesagt haben, dass Deutschland auch deswegen nicht gewählt wurde, weil es sich zu weit aus dem Fenster gelehnt hat in der Vergangenheit?
Nein, das glaube ich nicht. Deutschland hatte ein hohes Ansehen, gerade auch in vielen Ländern aus dem in Anführungsstrichen globalen Süden. Und der Eintritt für internationales Recht, für die Charta der Vereinten Nationen und offene Aussprache ist auch sehr von den Kollegen geschätzt worden. Ich bin immer noch regelmäßig in New York und diese Zeit Deutschland im Sicherheitsrat ist da auch bei vielen immer noch in Erinnerung. Ich habe da solche Sachen gemacht wie im Sicherheitsrat eine Sanduhr aufzustellen, dass die Leute sich an die Botschafter, sich an die 5 Minuten Redezeit halten, oder habe den Vorhang im Sicherheitsrat, das ist ja immer ein dunkler Raum, dann den Vorhang aufgemacht, mehr Licht, transparent und so weiter. Und wir haben dann darüber hinaus als Deutschland auch sehr viel sonst noch dort unternommen, auch in der Vorbereitung unseres Sicherheitsratsmandats habe ich mal die Bundesliga Legends geholt mit Lothar Matthäus, den man vielleicht die Älteren in Österreich noch kennen und so weiter. Also wir haben da schon sehr viel unternommen, auch im Hinblick auf die Reform des Sicherheitsrates waren wir sehr aktiv. Nein, wir waren schon aktiv. Die Gründe, warum wir jetzt nicht wiedergewählt worden sind, die liegen woanders. Die liegen, und das sage ich, ohne jetzt hier Ihnen schmeicheln zu wollen, auch an der Stärke Österreichs.
Ich habe mir gedacht, die größte Stärke Österreichs war, dass wir nicht Deutschland waren. Was meine ich damit? Dass man auf uns weniger kritisch schaut und vor allem auch im Hinblick auf den Krieg im Gazastreifen. Wir zwar auch solidarisch mit Israel waren, auch in der Rhetorik, aber zum Beispiel gegen Österreich kein Verfahren vom Internationalen Gerichtshof stattgefunden hat. Das hat zwar natürlich auch politische Hintergründe, ist kein Zufall, dass Nicaragua dieses Verfahren angestrengt hat, sicher da auch kollaboriert hat mit Russland bzw. Unterstützung von Russland bekommen hat, aber wir sind da ein wenig vielleicht unter dem Radar gewesen. Ich glaube, aber es ist jetzt meine persönliche Meinung, dass unsere Stärke auch teilweise die Schwäche Deutschlands war, beziehungsweise dass Deutschland als ungleich größeres Land einfach kritischer beäugt wird als das, und in dem Zusammenhang muss man das auch betonen, neutrale und eben kleinere Österreich. Was denken Sie?
Also Sie haben da schon einen Punkt angesprochen, auf den ich noch komme, nämlich der Vorwurf des Anlegens doppelter Standards, der Doppelmoral. Aber es hat nicht nur daran gelegen. Ich glaube, dass Österreich unabhängig von ihrer Position unter dem Radarschirm, sie waren eben in New York nicht unter dem Radarschirm. Ich habe das schon in meiner Zeit, ich war von 2017 bis 2021, erlebt, wie aktiv Österreich schon zu der Zeit sich vorbereitet hat auf die Kampagne. Ein sehr aktiver Botschafter, auch der letzte Botschafter, den sie bei den Vereinten Nationen hatten, der anschließend übrigens Botschafter in Berlin geworden ist. Das war eine Persönlichkeit, die in große Ausstrahlung hatte, und sie haben das systematisch als Aufgabe der gesamten Regierung genommen. Die Tatsache, dass bei der letzten Generalversammlung vor der Wahl in den Sicherheitsrat, also im September 2025, Österreich vertreten war durch den Bundespräsidenten, durch den Bundeskanzler, durch die sehr aktive Außenministerin, das hat schon ein Signal gesandt. Und dann haben die Österreicher, kann ich mir vorstellen, Gesprächen auch mal durchaus mit klammheimlicher Freude oder darauf hingewiesen, wie Deutschland vertreten war, nämlich bei dieser Generalversammlung, bei der 130 Staats- und Regierungschefs waren, war Deutschland eben nicht durch den Bundespräsidenten, nicht durch den Bundeskanzler, sondern nur in Anführungsstrichen durch den sehr eifrigen, aber eben nur Außenminister. Und ich glaube, das hat schon eine Rolle gespielt, dass wir, als wir dann jetzt im letzten Jahr die Kampagne auf Hochtouren gefahren sind, dass wir da schon bei vielen Staaten schon auf verschlossene Türen gekommen sind, und Staaten, mit denen ich persönlich auch deren Botschafter ich gute Beziehungen hatten, die jetzt immer noch in New York sind, die haben mir auch schon gesagt, ja, sorry, aber wir haben schon Österreich unsere Stimme gegeben. Also das hat ganz sicher eine Rolle gespielt. Ich glaube, die sehr verunglückte Wahl und Designation der Präsidentin der Generalversammlung hat eine Rolle gespielt. Da können wir vielleicht noch drüber sprechen. Aber, und dann komme ich jetzt zu Ihrem Argument, natürlich war das etwas, was sehr aufgefallen ist, dass Deutschland als ein Land, was sich immer auch in der Kampagne sagt, wir setzen uns für internationales Recht, für Völkerrecht ein, ein Land, das auch bei der massiven Verletzung des Völkerrechts durch den russischen Angriffskrieg auch sehr gedrängt hat, dass da die Staaten auch im Sicherheitsrat und dann vor allen Dingen in der Generalversammlung Russland verurteilen, und dass dann nur wenig später, als es darum ging, Verletzungen des Völkerrechts durch Israel, auch jetzt durch die USA, dass Deutschland da sehr zurückhaltend war. Das hat uns den Vorwurf der Doppelmoral eingehandelt, und auch das wird eine Rolle gespielt haben bei diesem schon sehr, da bin ich ganz offen, sehr blamablen Ergebnis, was wir eingefahren haben.
Ein Ziel meines Podcasts besteht darin, ein wenig das, was ich als jemand, der an einer Universität arbeitet, aus der Theorie kennt, ein wenig greifbarer zu machen. Wie kann man sich den Sicherheitsrat vorstellen? Das ist eine wichtige Institution, weil sie verbindliche Beschlüsse fassen kann, sogar Krieg autorisieren kann. Und gleichzeitig versuche ich das ein bisschen zu verstehen, zum Beispiel, wie wichtig die menschliche Komponente ist oder wie viel man da bewegen kann, auch als größeres Land wie Deutschland, aber vielleicht auch als mittelgroßes Land wie Österreich. Und wie viel ist da auf einer zwischenmenschlichen Ebene möglich, wenn man sich einfach mit den Kollegen gut versteht, dass man vielleicht doch mit einer einzelnen Resolution oder mit Änderungen von einzelnen Passagen Erfolg hat?
Ja, also Sie haben das schon angesprochen. Also es ist schon etwas, Ich weiß nicht, ob Sie schon mal in New York waren und bei denen im Gebäude der Vereinten Nationen im Sicherheitsrat. Das ist schon etwas Besonderes und da hat man schon sehr großen Respekt, wenn man in diesen traditionsreichen Saal geht. Das ist schon etwas sehr Formelles und man sitzt dann hinter dem Schild und vertritt dann offiziell die Meinung seines Landes. Also das ist sehr, sehr offiziell das Ganze. Aber natürlich spielt das Menschliche eine große Rolle. Das ist etwas, was man auf keinen Fall unterschätzen darf. Und das ist etwas, was für mich auch als Botschafter bei den Vereinten Nationen, gerade auch als jemand, der aus seinem Herzen nie eine Mördergrube gemacht hat, der im Sicherheitsrat, Sie haben das ja auch angesprochen, vom russischen Botschafter, wie er reagiert hat, oder der chinesische, als ich weg war. Aber das heißt nicht, dass man nicht auf menschlicher Ebene eine gute Beziehung miteinander hat. Denn gerade auch beim russischen Botschafter, ich war ja dort Botschafter vor der Volloffensive, vor dem 24. Februar 2022. Natürlich hatte Russland Teile des Donbass besetzt. Russland war aktiv mit der Wagner-Truppe links und rechts. Aber trotzdem, wir haben auch, und das ganz bewusst, mit dem russischen Botschafter, der bei mir in der Nachbarschaft wohnte, versucht, gute Kontakte aufzuhaben. Und wir haben uns dann im Sicherheitsrat oft gefetzt. Es ging dann um Syrien. Sie haben das zitiert, wo es schrecklich war, mit welchem Zynismus und Brutalität auch letztlich der russische Botschafter dann den syrischen Präsidenten Assad unterstützt hat oder wie sie gegen das Kosovo vorgegangen sind in anderen Themen. Aber es gab so ein Beispiel, es gab dann so einen Austausch, wo man sich klar die Meinung, wo man die Meinung ausgeteilt hat gegenüber. Und dann bekommt man eine SMS und sagt, ja, Christoph, hast du Lust, heute Abend vorbeizukommen? Ich habe eine frische Lieferung von gutem Wodka. Und man hat sich dann abends dann auch getroffen. Und man hat immer versucht auch dann eine menschliche Beziehung aufzubauen. Und ich kann auch nur ein weiteres Beispiel nehmen. Die amerikanische Regierung, die ja sehr für immer pro Israel war, auch Trump 1, bei dem ich ja Botschafter bei den Vereinten Nationen war, da gab es die amerikanische Botschafterin, die bekannt ist, Nikki Haley, die war dann nicht mehr, sondern es war eine Botschafterin, Kelly Craft, die natürlich 100% Israel vertreten hat, die aber gleichzeitig einen guten menschlichen Kontakt zum Vertreter der Palästinenser hatte und dann auch Sympathien für das Schicksal der Palästinenser auch gezeigt hat. Und diese menschliche Komponente spielt dann immer eine Rolle, weil sie diese Beziehungen brauchen, denn es geht immer wieder mal natürlich um Grundsatzfragen und da kann man nicht von der Regierungsmeinung abgeben. Aber es geht dann oft bei Resolutionen auch um Kleinigkeiten, um Halbsätze und diese guten Beziehungen mit Russland haben sich zum Beispiel ausgezahlt bei einer Resolution, die wir, als wir Präsidentschaft hatten, im April 2019 haben wir das Thema sexuelle Gewalt in Konflikten auf die Tagesordnung gebracht und ein Thema, was wo die Russen sagen, ja, das gehört eigentlich nicht auf die Tagesordnung des Sicherheitsrates und wir haben darauf hingewiesen, nein, wenn man sich die Konflikte anschaut, dann ist das etwas, was immer wieder eine Rolle spielt. Wir hatten Amal Clooney als Rechtsanwältin da oder Dr. Mukwege, ein Arzt, der das aus Afrika anschaulich machte und dann ist es gelungen, die Russen dazu zu bringen, einer Resolution, in der das nicht nur verurteilt wurde, in der auch dann gesagt wurde, man muss da mehr für die Opfer machen, man muss das aus dem Verborgenen rausbringen, mehr Aufklärung. Das haben die Russen mitgemacht, ja. Aber das hat auch ein bisschen, glaube ich, damit zu tun, dass er gesagt hat, komm, uns in Russland stört es nicht und die Deutschen wollen, das ist wichtig für ihre Präsenz. Und dann hat er es mitgemacht. Also ich kann das jetzt nicht beweisen, dass da die die persönlichen Beziehungen eine Rolle gespielt haben. Aber es ist wichtig, dass man mit den 15 im Sicherheitsrat eine gute Beziehung hat. Aber ich will mich doch noch was zu Österreich sagen und zu Österreich, wenn das jetzt in den Sicherheitsrat kommt, was Österreich machen sollte. Wenn ich das weitermachen kann jetzt hier.
Bitte, bitte.
Ja, also das ist so, es gibt ja zwei Gruppen von Mitgliedern im Sicherheitsrat. Es gibt die Ständigen und die Nichtständigen. Und das Erste ist schon mal, dass man dieses Vokabular als österreichischer Botschafter nicht mehr nutzt, sondern anstatt ständig und nichtständig habe ich immer gesagt, gewählte und nicht gewählte Mitglieder. Und wichtig ist, dass man alles daran setzt, mit diesen anderen neun gewählten Mitgliedern im Sicherheitsrat, dass man sich zusammentut. Denn natürlich haben die fünf ständigen, nicht gewählten Mitglieder des Sicherheitsrates, die haben ein Veto, aber die alleine können keine Resolution durchsetzen. Sie brauchen neun Stimmen, sie brauchen dann eben die anderen im Sicherheitsrat. Und deswegen kann man, wenn man zu zehnt ist, kann man auch einiges bewirken und kann sich auch, was Tagesordnung anbelangt, in vielen Kleinigkeiten auch, aber wenn man sich einig ist, kann man viel durchsetzen. Also das ist mein erster Rat an Österreich, unbedingt sich bemühen, mit den anderen neuen Nichtständigen zusammenarbeiten, versuchen, an einem Strang zu ziehen. Denn die fünf, die sind schon eine Macht und auch das Sekretariat der UNO, das ist sehr wichtig, weil die Sitzungen vorbereitet, die sind mehr oder weniger in der Tasche der fünf Ständigen. Auch da muss man dann sehen, dass man als zehn auch entsprechend selbstbewusst auftritt. Und dann kann man etwas, wenn man mit den anderen neun zusammenarbeitet, dann kann man sehr viel machen.
Ich erlaube mir noch, weil Sie es vorhin angesprochen haben, den Beginn Ihres Buches vorzulesen, weil ich das so spannend fand und ironischerweise eben jetzt mir dachte, es passt so gut zu der letzten Wahl. Also, good riddance, ein Glück, dass wir denn los sind. Das waren die Worte des chinesischen Botschafters, nachdem ich am 22. Dezember 2020 meine Abschiedsrede im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen gehalten hatte. Nach 2 Jahren schied Deutschland turnusgemäß aus diesem wichtigsten UNO-Gremium aus. Jetzt haben wir China noch nicht angesprochen. Wie waren da die Beziehungen?
Ja, mit China war es sehr viel schwieriger. Die Russen haben ein großes Selbstbewusstsein, aber gleichzeitig eine gewisse Gelassenheit und sind nicht so, jedenfalls zu der Zeit, ich weiß es nicht, wie es heute ist, die sind da ein bisschen lockerer im Umgang. Bei den Chinesen ist es so, dass die hundertprozentig auf Linie des Außenministeriums beziehungsweise der Kommunistischen Partei sind. Die können sich keinen Zentimeter bewegen und mit denen habe ich große Schwierigkeiten gehabt, Absprachen zu machen, weil ich ihnen von Anfang an, ich habe den chinesischen Botschafter besucht und habe ihm gesagt, China ist wichtig und wir wollen gerne mit China zusammenarbeiten, aber er müsse wissen, für mich ist ganz wichtig das internationale Recht, das Völkerrecht und ich würde das konsequent machen und dann eben auch Verletzungen des Völkerrechts ansprechen. Und das war etwas, was ihm nie gefallen hat. Ich habe zum Beispiel häufiger das Schicksal der Uiguren angesprochen. Die Uiguren sind eine muslimische Minderheit in China, in Xinjiang, die drangsaliert werden, die marginalisiert werden, die auch zum Teil in Lagern gehalten werden. Es gab dann zum Ende meiner Zeit dann noch einen Bericht des Hohen Kommissars für Menschenrechte, wo gesagt worden ist, dass das nahe liegt, dass es sich dort um Genozid handelt, dir gegenüber ausgenommen. Ich hatte in meinem früheren Leben oft mit Uiguren, mit Tibetern, Minderheiten zu tun gehabt und habe mir gesagt, wir müssen das Schicksal dieser Minderheit dann tatsächlich auch ansprechen. Und das habe ich dann gemacht und das hat ihnen überhaupt nicht gefallen. Und dann habe ich aber auch Stichwort nochmal zurück zu Syrien. In Syrien, das war unerträglich, was Russland in Syrien gemacht hat, auch bei der Behinderung humanitärer Hilfe zum Beispiel. Die Weißhelme wurden schlecht geredet, Assad unterstützt und da habe ich dann auch entsprechend, es ging da auch um eine Resolution, mit der die humanitäre Hilfe über Grenzübergänge durch die UNO dann auch erlaubt wurde. Da haben die Russen versucht, massiv das zu begrenzen, zu beschränken und China hat mitgemacht und China hat da Russland Russland auch unterstützt. Und das habe ich dann auch entsprechend exponiert und einfach um den Druck auch von außen ein bisschen dann auch auf China zu machen, denn China möchte nicht so schlecht dastehen. Und deswegen habe ich da nicht viele Sympathien bekommen und es ist mir dann auch nicht gelungen. Ich bin Rheinländer in Deutschland, der eigentlich gut mit Leuten rumkommt und war mal in meiner Heimatstadt, das gehört hier nicht hin, aber ich war mal Schützenkönig in meiner Heimatstadt, also komme mit Leuten aus.
Das steht doch auf Wikipedia, habe ich gesehen.
Ja, das ist das größte Schützenfest Europas in der schönsten Stadt Europas in Neuss. Und nein, aber was ich nur sagen wollte, als Rheinländer kommt man mit den Leuten aus und das ist mir im Wesentlichen gelungen. Mit den Chinesen hat es leider nicht geklappt.
Ich möchte noch kurz beim Sicherheitsrat bleiben. Ja. Wir sprechen ja auch viel über Reformen und da wird auch immer wieder davon gesprochen, dass vielleicht Deutschland einen ständigen Sitz haben könnte. Ja. Und umgekehrt, ich zeige das auch immer wieder meinen Studierenden und bespreche das mit ihnen, gibt es ja noch diese fast schon sagenumwobene Feinstaatenklausel. Da steht zwar Deutschland nicht explizit drin, aber ursprünglich war das nationalsozialistische Deutschland gemeint. Ich nenne das nämlich ganz gerne als Beispiel, so wie auch ein Kollege von Ihnen, Thomas Meyer-Harting, um zu zeigen, wie schwer sich die UNO-Charta reformieren lässt. Weil das Ding ist ein sehr gutes Beispiel für totes Recht. Der Zweite Weltkrieg ist vorbei, das nationalsozialistische Deutschland gibt es zum Glück nicht mehr, genauso wenig auch das imperialistische Japan. Ja. Aber diese Klausel steht immer noch drin und alles, was wir haben, ist eine Resolution der UNO-Generalversammlung, die klarstellt, dass das heute keine Rolle mehr spielt. Aber es steht immer noch drin und vielleicht nur kurz auch für die Hörerinnen und Hörer, warum diese Klausel, wenn man sie formal sich ansieht, ohne den Kontext zu kennen, so wichtig ist. Sie sagt ja im Prinzip, dass der Krieg, weil die UNO ja gegründet wurde zum Ende des Zweiten Weltkriegs, aber eben nicht nach Ende des Zweiten Weltkriegs. Also er lief noch, wenngleich kurz, aber er lief noch. Und da sagt die UNO-Charta einfach nur, man darf weiterhin Krieg führen gegen das nationalsozialistische Deutschland, die Verbündeten und nämlich auch das imperialistische Japan. Und das steht formal gesehen noch immer drin, ist aber totes Recht, weil diese Zeit einfach vorbei ist. Aber da zeigt sich, wie schwer die UNO überhaupt allgemein, die UNO-Charta, verändert werden kann und natürlich noch umso mehr, wenn es um die Mitgliedschaft im UNO-Sicherheitsrat geht. Der langen Rede kurzer Sinn. Reformen-Sicherheitsrat, erstes Stichwort. Und zweites, würden Sie einen ständigen Sitz für Deutschland begrüßen, wollen, einfordern?
Also zunächst mal zur Feinstaatenklausel. Das ist natürlich absurd, aber es ist totes Holz und man überlegt sich, wenn man UNO-Botschafter ist, wo engagiert man sich? Und ich habe das einfach für müßig gehalten, jetzt zu versuchen, eine Reform der Charta hinzubekommen. Also das fand ich, dass die Arbeitskraft, die man hat, für was anderes besser eingesetzt ist. Und das bringt mich in der Tat zu dem Thema, was ich für sehr wichtig halte, nämlich Reform des Sicherheitsrates. Und da habe ich mich schon als Botschafter und nachhinein mit meinem seinerzeitigen Weisungsgeber, heute mit dem Auswärtigen Amt, insofern angelegt, als ich glaube, dass die deutsche Position, die ich jetzt gleich darstelle, dass die deutsche Position nicht mehr zeitgemäß ist. Was wichtig ist, und deswegen ist es auch gut, dass Sie darauf hinweisen, wenn man, und das tun wir beide ja, glaube ich, auch an die Vereinten Nationen glaubt, an die Charta der Vereinten Nationen, an die Stärke des Rechts gegenüber dem Recht des Stärkeren, da muss man den Sicherheitsrat reformieren, weil er in seiner Zusammensetzung nicht mehr die Realitäten der heutigen Welt widerspiegelt. Er ist zuletzt, also der Sicherheitsrat ist reformiert worden in den 60er Jahren, da gab es 3 zusätzliche nicht ständige Sitze, aber seither nicht mehr. Und er muss dringend reformiert werden. Das Ganze ist ein Mechanismus, der läuft. Also es ist nicht so, dass die UNO sich mit dem Thema nicht beschäftigt, aber das ist so ein Thema wie ein Hamsterrad. Also das geht nie zu Ende, das läuft immer. Es wird jedes Jahr, wird vom Präsidenten oder der Präsidentin der Generalversammlung, wird ein oder zwei Fazilitatoren ernannt. Ich glaube, es hat auch mal einen Österreicher gegeben. Und die sollen dann mit den Mitgliedstaaten versuchen, in den sogenannten Intergovernmental Negotiations zu einer Reform zu kommen. Da wird ein Jahr, wird da in mehreren Sitzungen darüber geredet und am Ende des Jahres fasst man das zusammen und das war's und im nächsten Jahr geht's wieder neu los. Und da spricht man mal ja über die Ausgestaltung des Vetorechtes. Da wird diskutiert, ja, wie müssten denn die geografische Zusammensetzung sich verändern, das Verhältnis zur Generalversammlung und solche Fragen. Aber man kommt nie zu einem Ergebnis, sodass diese Verhandlungen, die Intergovernmental Negotiations, IGN, auch heute genannt werden, New York, it goes nowhere. Und da muss eine Änderung kommen. Und ich glaube, dass Deutschland da sogar die Initiative ergreifen könnte, denn Deutschland, ich stelle das jetzt mal aus einer etwas objektiven dar, Deutschland gehört mit zu den Blockierern. Das wird Sie jetzt überraschen, aber die Position, die Deutschland seit 25 Jahren vertritt, ist eine Position, die keine Mehrheiten bekommen kann. Die Position Deutschlands ist, wir haben uns zusammengetan mit Japan, mit Indien und Brasilien in der sogenannten G4-Gruppe der vier Staaten. Das sind vier Staaten, die von der Bevölkerung, von ihrer Wirtschaft her, im Fall Deutschlands auch von oder Japans ähnlich, von ihren hohen Beiträgen zu den Vereinten Nationen für sich einen ständigen Sitz reklamieren. Das mag vielleicht vor 25 Jahren gerechtfertigt sein. Nur wenn man sich das heute einmal anschaut, wenn man sich anschaut, dass Europa ja schon zwei ständige Sitze im Sicherheitsrat hat, wenn wir sagen, wir wollen für Deutschland einen dritten ständigen Sitz, so ist das letztlich nicht mehr gerechtfertigt. Schauen Sie sich die Bevölkerungsentwicklung, die Demografie an, schauen Sie sich die wirtschaftliche Entwicklung an. So ist doch Europa immer noch auf einem ganz guten Stand, aber wir sind doch links und rechts überholt worden. Und ich sage dann immer spaßeshalber, was wir machen könnten, ist Großbritannien und Frankreich fragen, ob sie auf ihren ständigen Sitz verzichten und uns den geben. Aber der Diplomat aus London oder Paris muss erst noch geboren werden, der da einverstanden ist. Also das für nie. Und deswegen plädiere ich sehr dafür, dass wir als Deutschland von dieser Position abgehen, dass wir einen ständigen Sitz für uns verlangen. Und zwar, wenn wir das täten, würden wir mit einem Schlag sehr viele Gegner dieses Modells für uns gewinnen. Also die italienischen Kolleginnen und Kollegen oder die spanischen Kolleginnen und Kollegen in New York, die wachen nicht jeden Morgen auf mit dem Gedanken, wie kann ich Deutschland helfen, jetzt einen Sicherheitsratssitz zu bekommen. Im Gegenteil, Spanien und Italien gehören zu einer Gruppe, die heißt United for Consensus. Die wollen eine andere Reform, die wollen eine Reform, wo die Möglichkeit besteht, dass man auch wiedergewählt wird, vielleicht mal etwas längere Zeiten im Sicherheitsrat bleibt, aber eben neu gewählt wird. Es gibt im Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen gibt es ein solches Schema. Und wenn Deutschland jetzt sagen würde, okay, wir gehen ab von unserem G4-Modell, wir wollen uns dem Modell anschließen, so wie es Italien und Spanien macht, dann haben Sie schon mal eine große Anzahl von Ländern, die auf einer Linie sind. Wenn das jetzt auch gelingt mit Brasilien, wenn die sagen, auch wir gehen auf diese Linie, dann haben Sie auf einmal Argentinien und Mexiko, die genauso wie Italien und Spanien nicht jeden Morgen aufwachen mit dem Gedanken, wie kann man dann den Brasilianern helfen. So, und dann können Sie auf einmal sehr viele Staaten für ein solches Modell gewinnen. Sie brauchen ja gar keine Einstimmigkeit. Sie brauchen eine Zweidrittelmehrheit in der Generalversammlung und das kann man bekommen. Indien wird nie darauf verzichten, das kann ich nachvollziehen. Indien ist heute das bevölkerungsreichste Land der Welt. Wirtschaftlich wächst es stark und dass Sie sagen, gegenüber China wollen wir nicht schlechter dargestellt werden, dastehen, das sehe ich ein. Bei Japan wäre es umgekehrt so, dass man da auch sich vorstellen könnte, dass die sich einer solchen Position, wie ich sie dargestellt habe, anschließen, dann würde zum Beispiel so ein Land wie Südkorea, was jetzt gegen einen japanischen ständigen Sitz ist, sich auch anschließen können. So, das ist möglich. Da müsste nur der politische Wille da sein. Da müsste Berlin sich mal ein bisschen mehr auch tatsächlich auf dieses Thema, auf Reform des Sicherheitsrates konzentrieren. Aber wir haben ja schon gesehen, auch im Hinblick auf die Kampagne für die Wahl in den Sicherheitsrat, dass das Thema lange Zeit eben nicht oben auf der Tagesordnung war, was ich sehr bedauere, weil ich nach wie vor glaube, dass die Vereinten Nationen und die Charta der Vereinten Nationen, die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte, das sind die Grundlagen, die Fundamente der Nachkriegsordnung, das sind die Fundamente einer regelbasierten internationalen Ordnung, die derzeit ja von allen Seiten unter Druck gerät. Und deswegen ist es für Länder wie Deutschland, ich würde auch sagen für Österreich und ähnliche Länder, für Demokratien, für Länder, die an den Multilateralismus glauben, wäre das eine gute Initiative. Und das könnte man von Berlin aus mal anleiern.
Da muss ich dran denken, dass ich wiederum in Ihrem Buch, aber ich weiß nicht, ob es auch von Ihnen ist, ein sehr interessantes Zitat gelesen habe. Vielleicht ist es auch vom Verlag, der beim Klappentext natürlich versucht, knackige Formulierungen zu finden, aber sie hat mir sehr gut gefallen. Der Systemwettbewerb findet nicht mehr zwischen West und Ost statt, sondern zwischen Gewalt und Recht. Können Sie das ein bisschen näher ausführen? Und ist das von Ihnen oder ist das vom Verlag?
Ja, das hat der Verlag, hat das zusammengefasst, aber das ist vom Gedanken her natürlich von mir, sonst hätte der Verlag das auch nicht schreiben können. Und zwar geht es mir ein bisschen darum, auch in Anbetracht der Tatsache, ich habe das Buch ja geschrieben nach Trump 1 unter dem Eindruck von Trump 1 und bin da schon zum Schluss gekommen, dass wir Abstand nehmen müssen von diesen alten Kategorien Ost, West, Nord, Süd. Wenn wir über den Westen sprechen und heute immer noch, und wenn wir den Westen sprechen, dann denkt man immer an den Westen, dann denkt man an die westliche Führungsmacht USA, man wird da sozusagen man ist da zusammen in einem Korb als westliche Länder und da wehre ich mich gegen, weil das zu vereinfachend ist. Ich glaube, dass eben die vor allen Dingen seit Präsident Trump schon unter George Bush mit Irak und so weiter, aber vor allen Dingen seit Trump und jetzt bei Trump 2 nochmal stärker, es so ist, dass wir, wenn wir in den klassischen Kategorien des Westens denken, da nicht mehr auf einer Linie sind. Wissen Sie, wir haben als Deutschland, Österreich das Gleiche. Wir haben nach dem Zweiten Weltkrieg ja gesagt, wir werden ab jetzt nicht mehr die Konflikte, die wir mit Nachbarn haben, in Europa haben, auf dem Schlachtfeld austragen, sondern wir haben in Deutschland ein Grundgesetz, was eine der besten Verfassungen ist. Wir haben vor allen Dingen in Europa, haben wir uns ja nach dem Zweiten Weltkrieg dazu entschlossen, Charles de Gaulle und Konrad Adenauer und Alice de Gasperi und so weiter, die haben gesagt, so ab jetzt, wir wollen nicht mehr, dass wir in Europa unsere Konflikte mit Gewalt austragen, sondern wir wollen das friedlich machen auf der Grundlage des Rechts. Wir haben die Europäische Union gegründet. Wenn wir Konflikte haben, gehen wir heute zum Rat nach Brüssel oder wir gehen vor den Europäischen Gerichtshof und dieser europäische Einigungsprozess, und Österreich ist ja fester Bestandteil der Europäischen Union, hat ja dazu geführt, dass wir im Innern Europas, also Deutschland, Frankreich, Österreich und so weiter, wir haben die längste Periode des Friedens auf unserem Kontinent. Und das muss man immer wieder dran denken, was Europa erreicht hat. Und dasselbe ist ja das Ziel auch gewesen bei den Vereinten Nationen. Die Vereinten Nationen sind eben, wir haben ja über Deutschland gesprochen und beim Beginn, wir waren ja erst seit 1973 dabei, aber der Gedanke, der hinter den Vereinten Nationen war, der von Menschen wie Franklin D. Roosevelt oder Winston Churchill, um einige der Väter, oder Eleanor Roosevelt, eine der Mütter der Vereinten Nationen, der Charta, der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte zu reden, da war ja der gleiche Gedanke. Wir wollen eben Konflikte nicht mehr auf dem Schlachtfeld austragen, sondern wir wollen das mit friedlichen Mitteln auf der Grundlage des Rechts der Charta im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen. So, und dieser Gedanke, dass wir auf der Grundlage des Rechtes, des Völkerrechts unsere Politik betreiben und Konflikte austragen, das war für mich immer auch das, wofür ich immer mit den Westen mit identifiziert habe. Das war für mich der Westen, der für Demokratie, für Rechtsstaatlichkeit, für Freiheit steht. So, und da muss man eben sagen, seit Trump 1 und verstärkt nochmal unter Trump 2, dass das in der amerikanischen Außenpolitik keine Rolle mehr spielt. Das Völkerrecht spielt keine Rolle in der amerikanischen Außenpolitik. Das sagt Trump auch. Und er hat ja auch Vereinten Nationen will er mit seinem Board of Peace eine Lachnummer, aber er möchte das ja machen. Und deswegen spreche ich nicht mehr vom Westen. Ich will nicht da mit den USA in einen Topf geschmissen werden. Für mich ist es wichtig, dass die Staaten weltweit zusammenarbeiten, die das internationale und das Völkerrecht auch glauben und das unterstützen. Wir haben bei Trump 1 hat der deutsche Außenminister, an den erinnert man sich nicht oft, aber Heiko Maas hat zusammen mit seinem französischen Kollegen Yves Le Drian eine Initiative gegründet, die hieß Allianz für den Multilateralismus. Und da war genau das der Grundgedanke, nämlich, dass man sagt, es müssen die Länder weltweit zusammenarbeiten, die sich an das internationale Recht halten. Diese Allianz ist leider nur ein bisschen an der Oberfläche geblieben. Da ist man nicht sehr weit in die Tiefe gegangen. Und als dann Frau Baerbock übernahm von Herrn Maas, ist das dann in Vergessenheit geraten. Aber dieser Grundgedanke ist für mich wichtig und deswegen Stärke des Rechts ist wichtig. Und ich denke nicht mehr in West-Ost, genauso Nord-Süd. Und dieser Ausdruck globale Süden gefällt mir auch nicht wirklich, weil man auch, wenn man sich den in Anführungszeichen globalen Süden anschaut, es doch so viele Unterschiede gibt zwischen den verschiedenen Ländern, zwischen den Kontinenten. Und deswegen halte ich diese Kategorien Nord, Süd, Ost, West nicht mehr für richtig, sondern ich glaube, dass man eben denken muss in Kategorien von Ländern, eben Allianz für den Multilateralismus, die sich für Multilateralismus, die sich für die Vereinten Nationen einsetzen, für die Stärke des Rechts.
Das bringt mich zu einem anderen großen Punkt. Russland, Sie ahnen wahrscheinlich, worauf ich hinaus will. Ich lese jetzt noch einmal eine Passage aus Ihrem Buch vor, weil es da auch darum geht, wie Deutschland reagiert auf das, was Russland tut, beziehungsweise was allgemein die Rolle von Deutschland ist. Ich zitiere, der Krieg Russlands gegen die Ukraine machte es dann überdeutlich. Deutschland rückte, ob es wollte oder nicht, in den Mittelpunkt. Energieversorgung Europas, Sanktionsverhängung gegen Russland, Waffenlieferungen an die Ukraine, alles hängt auch von Deutschland ab. Die Bundesregierung wirkte dabei oft wie getrieben, nicht vorangehend. Sie muss noch lernen, die vom Bundeskanzler verkündete Zeitenwende konsequent umzusetzen, muss sich bewusst werden, dass Führung und Verantwortung nicht heißen kann, immer nur als Letzter das Richtige zu tun. Jetzt ist das Buch nicht gestern erschienen, sondern doch schon vor einigen wenigen Jahren. Würden Sie das noch so genauso schreiben oder sagen Sie, das hat sich jetzt schon verändert?
Also wir haben diese Zeitenwende ja verkündet, beziehungsweise Bundeskanzler Scholz hat es wenige Tage nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine verkündet. Und es war, wenn Sie zurückschauen auf die dann letztlich verkürzte Amtszeit von Kanzler Scholz, vielleicht die beeindruckendste Rede, die er gehalten hat. Das Problem war nur, dass in der Umsetzung dieser Rede, das, was er verkündet hat, wieder unglaubliche Zögerlichkeiten dann vorgekommen sind. Das waren Zögerlichkeiten im Hinblick auf die Unterstützung der Ukraine, wo es erst ging es dann um Helme und die Frage Gewehre und Panzer kommt gar nicht in Frage und Flugzeuge nicht und Taurus, also eine besondere Langstreckenrakete nicht. Und das wurde dann peu à peu dann doch aufgehoben und das waren einfach Zögerlichkeiten. Das hängt viel damit zusammen, dass die deutsch-russischen Beziehungen, das kann, glaube ich, ein Österreicher nachvollziehen, auch sehr komplex sind, durch die Geschichte in die eine oder andere Richtung beeinflusst. Und das hat etwas zu den Zögerlichkeiten beigetragen. Nur, das hätte nicht sein müssen. Ich glaube, diese flagrante Verletzung des Völkerrechts durch Putin nach diesen vielen Versuchen, die noch unter Merkel auch mit dem Minsker Abkommen versucht worden sind, als das alles dann mit Füßen getreten worden ist, da hätte man wirklich sagen, wir machen das konsequenter. Dass auch dann, dass wir nicht bereit waren, zwar mehr in Sachen Aufrüstung zu machen. Wir hatten ja schon 2014 noch unter Angela Merkel, hatten wir einen NATO-Gipfel in Wales, wo nach der Annexion der Krim alle gesagt haben, so und wir versprechen uns jetzt gegenseitig, dass wir 2% des Bruttoinlandsprodukts für Verteidigung ausgeben. Ist das auch unter Merkel in den Koalitionen noch bis 2021 dann passiert? Nein, wir waren immer wieder zu zögerlich und so nach dem Gang, ja, mit dem Minsker Abkommen sind wir ja doch wieder mit Russland irgendwie in Verhandlungen und wir lösen das auf diplomatischem Weg. Deswegen braucht man nicht so viel zu investieren in Verteidigung. Das war wieder ein Fehler, eine Zögerlichkeit. Ich glaube aber jetzt, dass unter dieser Koalition mit der Ausnahme der Militärausgaben von der Schuldenbremse, mit der konsequenten Investition in Rüstungsgüter, wobei in Anführungsstrichen es hilft, dass wir jetzt mit Trump 2 zu tun haben, ich glaube, dass da schon eine gewisse Wende jetzt gekommen ist, dass wir jetzt in Deutschland das ernst meinen. Es dauert ewig und Beschaffungsvorhaben, weiß nicht, wie schnell das in Österreich geht, aber das geht sehr mühsam. Aber da ist eine Entschlossenheit, die ich jetzt erkenne, die positiv ist und die auch von einer Mehrheit in der Bevölkerung getragen wird. Aber es gibt natürlich nach wie vor in unseren Ländern in der Demokratie auch andere Stimmen. Aber ich glaube, dass da haben wir sich jetzt langsam dran gewöhnt und da ist Deutschland heute auch wegen des Ausfalls der USA, was die Unterstützung der Ukraine anbelangt, da ist jetzt Deutschland mit zum Vorreiter geworden im Hinblick auf die auch finanzielle Unterstützung der Ukraine und weiterhin auch militärische Unterstützung. Wobei, das muss man der Ehrlichkeit halber auch sagen, wenn Sie sich anschauen, prozentual am Bruttoinlandsprodukt machen die skandinavischen, vor allem die baltischen Staaten immer noch mehr als Deutschland das macht, aber in Deutschland ist eben von der Quantität, vom Umfang unseres Bruttosozialprodukts ist das, was wir machen, das stellt schon sehr, sehr viel dar und ich glaube, das wird auch von den Ukrainern heute entsprechend anerkannt.
Stichwort Ukraine, ich formuliere meine Frage jetzt bewusst provokant. Trump sagt immer wieder, wenn er im Amt gewesen wäre, hätte Russland niemals die Ukraine angegriffen. Das war, weil Biden im Amt war. Jetzt auf Deutschland gemünzt, hätte Putin die Ukraine vielleicht nicht angegriffen, wenn Angela Merkel noch im Amt gewesen wäre.
Gut, also was würde Angela Merkel dazu sagen? Sie würde sagen, hätte, hätte, Fahrradkette. Also ich glaube, was die diplomatischen Fähigkeiten anbelangt, von überhaupt politischen Fähigkeiten von Trump, da brauchen wir nicht drüber diskutieren. Dieser Mann hat die gegenwärtige schwierige Wirtschaftslage für alle, für die ganze Welt zu verursachen, indem er diesen völkerrechtswidrigen, unverantwortlichen Krieg gegen den Iran angezettelt hat. Trump ist mit Schuld daran, dass wir in dieser Situation sind, weil er nämlich das, was wir noch unter Angela Merkel, aber unter Führung der Europäischen Union mit dem Iran erreicht haben, das sogenannte JCPOA 2015, ich fand ein diplomatisches Meisterwerk, in dem eben der Iran alles das zugestanden hat, was heute Trump mühsamst wieder versucht zu erreichen, das ist von Trump in die Tonne getreten worden. Also da jetzt zu sagen, mit Trump wäre das nicht passiert, im Gegenteil, ich glaube, das wäre alles noch viel schlimmer geworden. Was Merkel anbelangt, so habe ich das mal mit ihr auch besprochen und das war hätte, hätte Fahrradkette, aber es war schon so ein Punkt. Ich habe da ein längeres Gespräch mit ihr geführt im Herbst 2021, also schon als sie nicht mehr angetreten ist als Bundeskanzler. Das war in der Übergangsphase, bevor dann die neue Regierung antrat und da sagte sie auch, das war im Herbst 2021, da hatte Putin schon seinen berühmten Essay geschrieben, wo er mehr oder weniger angekündigt hat, was er vorhat. Und da wurde sie auch ein bisschen nachdenklich und sagte, was sie glaubt, was mit ausschlaggebend für die putinsche Aggression war, war die Tatsache, dass der Mann, ein Hypochonder, in der Corona-Zeit 2 Jahre praktisch total isoliert war. Er hat niemanden an sich rangelassen und wenn nur die eigenen Berater und ich kenne die Berater, die sind immer noch dieselben, die da waren, als ich ordentlicher Berater war. Das sind keine Leute, die dem Putin klaren Wein einschenken, dem mal widersprechen, sondern er ist dann nur für Ja-Sager umgeben und er hat sich dann, so interpretiere ich das, in der Corona-Zeit immer mehr davon überzeugt, dass Russlands Militär eben die stärksten Streitkräfte der Welt sind. Er hat geglaubt, die Ukraine, die kann er in ein paar Tagen dann überrollen, der Westen tut nichts und so hat er sich dann immer mehr noch ideologisch untermauert durch Allmachtsfantasien, durch die Erinnerung an das Zarenreich und so weiter und Aberkennung der Existenz, der Identität der Ukraine. da hat er immer mehr selbst an seine eigenen Fantasien geglaubt. Und da ist eben die Frage, wenn wir Corona nicht gehabt hätten, wenn er weiter auch mit westlichen Politikern gesprochen hätten, die ihm reinen Wein eingeschenkt hätten und ihm gesagt hätten, also du hast einen Knall, das geht nicht gut und so weiter. Vielleicht wäre das anders gewesen, aber das ist reine Spekulation. Wir sind in der Situation, in der wir uns jetzt befinden. Wir müssen damit umgehen und wir erleben ja jetzt, dass Wladimir Putin mittlerweile sehr viel kleinere Brötchen backt, als er das 2022 getan hat, als er da einmarschiert ist. Und wer hätte sich gedacht, dass man mal große Rauchsäulen über Moskau sieht, dass auf der Krim es kein Benzin, kaum Strom noch gibt. Also es ist schon irre, was die Ukrainer geschafft haben und in welche Bredouille Wladimir Putin heute ist.
Sie schreiben in dem Buch ja auch, dass Angela Merkel und Putin per Du waren. Also Sie zitieren ja auch, sie war ein Mensch, der Pünktlichkeit sehr geschätzt hat, und Putin ist ja wie so einige dieser großen Männer oder der Diktatoren da draußen, vielleicht großer Mann muss man nicht unbedingt sagen, aus mehreren Gründen, die lassen sich ja gerne Zeit und provozieren ja auch damit, dass sie erst ewig später aufkreuzen und gerne ihr Gegenüber warten lassen. Und dann hat man ja diese Videos, dass Erdogan Putin ewig warten lässt und Putin Erdogan ewig warten lässt. Und da gab es ja auch diese Provokation von Putin, da auf einmal mit einem großen Hund, weil er wusste, dass Frau Merkel kein Fan von Hunden oder zumindest von großen Hunden ist. Der langen Rede kurzer Sinn. Einerseits hat man das Gefühl, weil sie eben auch sagen oder eben geschrieben haben, man ist da per Du. Andererseits weiß ich nicht, wie viel sich ein Wladimir Putin von anderen World Leaders, auch von einer Frau Merkel, sagen lässt.
Ja gut, das ist ein komplexes Thema.
Wir haben Zeit.
Ja, ich war ja bei den Gesprächen mit Putin immer dabei, nicht weil ich so wichtig war, sondern weil für Angela Merkel es immer ganz wichtig war, bei Gesprächen mit Wladimir Putin, mit Diktatoren, aber vor allen Dingen möchte ich immer jemanden dabei haben, um zu verhindern, dass hinterher die andere Seite irgendwas behauptet und das in den Raum stellt, dann kann man immer sagen, nein, nein, das war nicht so und so. Und man merkt das jetzt ja, diese, ich zum ersten Mal Trump erlebt habe, nicht zum ersten Mal, aber Trump in einer multilateralen Sitzung, das war 2017, da hatten wir den G20-Gipfel in Hamburg, das war so meine letzte Zeit bei der Kanzlerin, und da war Trump in Hamburg, dann hat er auf einmal den Wladimir Putin am Arm gezogen, hat gesagt, komm, wir setzen uns mal unter vier Augen zusammen. Ja. Völlig, völlig undenkbar unter Merkel, auch völlig undenkbar unter früheren amerikanischen Präsidenten, die ja auch professionelle Berater immer hatten. Und so dieses, so etwas, das wäre nie, hätte Angela Merkel nie gemacht. So, dann ist sie Wissenschaftlerin und ich muss sagen, ich habe 12 Jahre ausgehalten, in Anführungsstrichen, so lange hat noch nie ein Berater eines deutschen Kanzlers gewesen, weil das letztlich auch intellektuell Spaß gemacht hat, mit Angela Merkel zu arbeiten, weil sie eine Wissenschaftlerin ist und sie ist an alle Sachen auch wissenschaftlich rangegangen, hat sich das alles genau überlegt und verschiedene Aspekten, und so ist sie auch an Putin
und
rangegangen.
Bitte? Und Entschuldigung, dass ich unterbreche, aber ich fand das so interessant, weil Sie das so betont haben, dass sie zugehört hat.
Ja, der hat zugehört. Also ich habe ganz zu Beginn ja gesprochen, dass ich zuständig war beim deutschen Außenminister Klaus Kinkel zu den Zeiten, als Österreich, da waren Sie noch im Kindergarten, aber ich erinnere mich noch an die Zeit, als Österreich in den Verhandlungen war zur Aufnahme in die Europäische Union. Klaus Kinkel mochte Österreich, hat sich da sehr für eingesetzt, alles. Aber wenn wir dann Besprechungen hatten und er fragt, um was geht's heute, dann hatte ich gefühlt 10, 15 Sekunden Zeit, ihm zu erklären, und dann hat er mich unterbrochen und dann hat er gesagt, ja, das weiß ich schon alles und jetzt machen wir das und sowas. Mit Angela Merkel war es so, dass ich beim ersten Gespräch, da ging es darum, ich war noch in Brüssel und sie rief mich an, sagt, ja, wie machen wir jetzt unsere Antrittsreise, überlegen Sie mal, welche Station, ich rufe Sie nächste Woche wieder an und dann sagen Sie es mir. Dann hat er nächste Woche wieder angerufen, habe ich gesagt, also erklärt von der Logik her, was die Leute erwarten, was sie machen sollte und so. Und dann habe ich geredet, gesagt, Frau Merkel, sind Sie noch am Telefon? Ja, ja, reden Sie nur weiter. Ne? Und sowas kriegen Sie ganz selten bei Politikern. Und deswegen war das eben schön, dass man mit Merkel immer reden konnte. Sie hat zugehört, sie hat nicht immer sich dann danach gerichtet, Aber man hatte das Gefühl, ich konnte den Punkt machen. Und das ist für einen Berater sehr wichtig, dass man das machen kann. So, zurück zu Putin. Sie hat den natürlich analysiert, ne, und hat gesehen, wo er herkam. Ne? Und es war, ich meine, sie wird das nicht so sagen, aber ich sag mal, es gibt eine gewisse phänomenologische Betrachtungsweise. Putin gehört zu kleinen Männern. Und kleine Männer haben, ich weiß, es ist ein Vorurteil, aber dieses ist sehr viel bestätigt, hat auch sehr viel, für ihn ist immer wichtig, hier Selbstdarstellung, Ego und so. Und das muss man da in gewissem Sinne auch pflegen und um mit ihm ins Verständnis zu kommen. Was Angela Merkel gemacht hat, und das hat sie auch gegenüber China gemacht. Sie hat dann auch immer zum Beispiel gegenüber Putin, sie sprach ja auch etwas Russisch, den Respekt ausgedrückt vor der russischen Kultur, vor der russischen Literatur. Nämlich auch wenn wir dann in Russland irgendwo unterwegs waren, mir kommt gerade Toms zum Beispiel in Sinn, da hat sie gesagt, oh, ich hätte ein Rieseninteresse, jetzt mal ein bisschen hier aufs Land zu fahren und zu sehen, wie die Leute wohnen. Und mal, da war gerade, da geht ein Riesenfluss da durch und da war gerade die Eisschmelze und sagte, ja, das ist also irre, ein tolles Schauspiel, können wir uns das nicht anschauen. Sie hat übrigens auch gegenüber China. Sie hat in ihren, ich glaube, 10 Reisen nach China gemacht. Sie hat immer Peking, aber dann auch eine Provinz in Anführungsstrichen gemacht, die jeweils 10-mal so groß ist wie Wien. Und dann gegenüber den Chinesen auch dargelegt, was sie für ein Interesse an dem Land hat. Und ich glaube, das hat mit dazu beigetragen, dass Wladimir Putin gesehen hat, da ist jemand, der hat Respekt für mein Land. Das hat aber nichts damit zu tun, dass sie nicht wusste, mit wem sie es zu tun hat. Und Sie haben gerade die Geschichte mit dem Hund erzählt und das ist vielleicht für Ihre Zuhörer, die sich daran nicht erinnern oder es nicht mitbekommen, ganz interessant. Also es war so, ich hatte, sie war gerade neue Bundeskanzlerin, sie hatte ihre Antrittsbesuche gemacht in Paris, in London, in Warschau, in Washington und also jetzt macht man eine Antrittsreise auch nach Moskau. Und dann sagte sie mir, Herr Euskin, jetzt rufen Sie mal Ihren Kollegen da in Moskau und sagen ihm, wenn ich da in den Kreml komme, möchte ich ungern, dass er, wie so oft, seinen Hund dabei hat, weil ich jetzt vor, sie war so ein Jahr vorher, war sie gebissen worden, eine ziemlich schwere Verletzung und sagte, das brauche ich jetzt nicht. Ne? Ich habe ihn dann angerufen.
Wie ist das passiert, dass sie gebissen wurde?
Sie ist gebissen worden von einem Hund. Das war vor der Zeit, das war als Oppositionsführerin. Ich glaube, das war irgendwie, ich weiß es nicht genau. Okay. Aber sie ist ja irgendwie ordentlich gebissen worden. Sie konnte schon nicht richtig gehen mehr für eine Weile. Also das musste gepflegt werden.
Also die Skepsis kam nicht von ungefähr.
Die kam nicht von ungefähr, genau. Also von daher, ich habe da angerufen und dann habe ich dem Kollegen Prichotko habe ich gesagt, pass auf, wäre ganz gut, der Hund kommt nicht. Ja, mach mal, keine Angst. So. Und dann kamen wir im Kreml an und dann war es in der Tat so, der Hund war nicht da, aber was hatte Wladimir Putin gemacht? Er hatte einen Plüschhund auf einen der Sitze gestellt und einfach um sich da ein bisschen lächerlich zu machen, ne, und sagt dann, ja, Angela, ich weiß nicht, ob Sie da noch Frau Merkel waren, also da brauchen Sie jetzt keine Angst vor zu haben, ne? Und ich bin dann hinterher, musste mit diesem Plüschhund dann durch den Kreml ziehen und haben sich die Journalisten lustig gemacht und so weiter. So. Also das ist aber nur ein Teil der Story. Ein halbes Jahr später oder ein Dreivierteljahr später besucht Merkel zum ersten Mal dann Wladimir Putin in seiner Sommerresidenz in Sotschi. Da ist sie dann angekommen und mich hat es schon ein bisschen erstaunt, dass als sie dann ankam, so informelles Umgebung, dass nicht Putin ihr die Türe aufgemacht hat, sondern der Protokollchef und hat gesagt, ja, Frau Kanzlerin, Putin kommt gleich und gehen Sie doch schon mal vor hier in den Saal, da sind doch die Journalisten. Und dann ging sie in den Raum, in dem das Gespräch stattfand und da hatten sich, wie so oft bei solchen Treffen, die ganzen Journalisten aufgebaut. Sie ging in den Raum und um die Ecke saß dick und fett Putins Hund. Und da konnte man genau sehen, was Putin sich gedacht hat. Er sagte so, ich möchte jetzt, dass die Kanzlerin sich erschreckt, dass sie ein Zeichen auch der Schwäche zeigt, dass sie sich irgendwie. Und da sieht man dieses perfide Denken solcher Leute, die eben im Nachrichtendienst groß geworden sind. Ja? Und Merkel hat das dann natürlich absolut cool gemacht und dem Hund gesagt, er soll jetzt nicht sie anstarren, sondern mal die Journalisten. Und dann kam Putin rein und sagte, ja, Angela oder Frau Merkel, ja, ich glaube, da waren sie schon bei Angela, also du hast doch keine Angst, ne? Der Hund tut nichts. Ne? Also so ganz scheinheilig. Kanzlerin ist darüber hinweggegangen, aber das zeigt eben so, wie so jemand wie Putin tickt. Ne?
Und das führt uns ja dazu, wir psychologisieren ja alle ganz gerne, also ich zumindest. Ich weiß nicht, wie Sie das halten und versuchen, Erklärungen zu finden für das oft Unerklärliche. Und ich denke mir jetzt die ganze Zeit, da geht es um Weltpolitik, russisch-deutsche Beziehungen, später dann auch einen kinetischen Krieg, davor der Krieg im Osten der Ukraine, wo Russland ja offiziell so getan hat, als hätte man damit nicht wirklich was zu tun.
Genau.
Inoffiziell war es sonnenklar, dass Russland von Anfang an, nämlich von 2014 an, sehr viel damit zu tun hatte, wenn auch nicht deklariert, aber hinter den Kulissen wusste man ja, dass das nicht rein ukrainische Separatistenbewegungen waren, sondern dass die von außen gesteuert und unterstützt wurden. Und gleichzeitig passieren dann solche Dinge. Also für mich ist das so surreal, diese Parallelität von dieser psychologischen Komponente einerseits und andererseits die weltpolitischen, kriegerischen Fragen auf der anderen Seite.
Ja, vielleicht können wir, weil ja auch sich in Österreich sehr viel beschäftigt mit dem Umgang mit Russland. Es gibt ja viele in unseren Ländern Nostalgiker und die sagen, ja, man muss nur mit Putin reden oder wir hätten ihn nicht provozieren dürfen und er hat seine Gründe und so weiter. Wie gesagt, ich habe das über 12 Jahre wirklich intensiv miterlebt. Und ich habe auch gesehen, wie Putin sich entwickelt hat. Als 2005 die Kanzlerin anfing, da war ja kurz vorher 2004 Nord Stream 1 auch noch oder Anfang 2005 noch Nord Stream 1 unterschrieben worden, die Pipeline, die so, und die Beziehungen waren sehr, sehr gut. In den ersten Treffen dann oder überhaupt in den Treffen mit Putin in den Nullerjahren, wenn man mit ihm sprach, die Themen, dann hatte er immer so einen Stapel Sprechzettel. Die ersten 10 Sprechzettel ging es immer um Wirtschaft. Putin hatte ja eine Wirtschaft, die da niederlag, übernommen nach Gorbatschow und vor allen Dingen Jelzin. Und für ihn war es immer wichtig, Russland wieder auf Augenhöhe zu bringen.
Wirtschaftlich oder militärisch?
Ja, insgesamt als Staat. Russland auf Augenhöhe. Und er hat sich in diesen ersten Jahren, aus meiner Sicht war er felsenfest der Auffassung, er schafft das in Kooperation mit dem in Anführungsstrichen Westen und er wird da auf Augenhöhe durch seine wirtschaftliche Entwicklung kommen. Und wenn Sie sich anschauen, die Wirtschaftszahlen in Russland bis zur Finanzkrise, also bis 2008, 2009, dann ging das wirtschaftlich jedes Jahr um 5, 6, 7, 8% aufwärts, weil es ihm gelungen ist, da die Oligarchen einzufangen. Er hat dann Gazprom und Rosatom und die ganzen großen Unternehmen auch im Ölbereich dann gesammelt und es ging aufwärts. So, und dann auch heute wirft er ja der NATO vor und viele glauben das in Österreich, in Deutschland, viele glauben das, ja, das war eine Provokation, dass wir da die NATO erweitert haben. Nein, noch 2004 hat die letzte Erweiterung der NATO stattgefunden oder war die Osterweiterung vollendet 2004 um die baltischen Staaten, Bulgarien, Rumänien, Slowakei und so weiter. Und er war dann, nachdem die Ratifizierung dabei war, ja bei Schröder in Berlin und dann ist er in der Pressekonferenz gefragt worden, ja, Herr Präsident, was halten Sie jetzt eigentlich von der Osterweiterung der NATO? Und er hat gesagt, also er findet es nicht schön, aber das ist das gute Recht dieser Länder und er fühlt die Sicherheit Russlands nicht bedroht durch die Mitgliedschaft der baltischen Staaten. Oder ich war gerade vor unserem Gespräch, komme ich gerade aus Montenegro, auch in den Anfang 2000er Jahre, 2004, 2005, 2006 wurde Montenegro ja selbstständig, hat sich von dem russischen Partner Serbien gelöst. Und was ich gar nicht mehr wusste, ist, dass Russland mit das erste oder zweite Land war, was Montenegro anerkannt hat, ja, also gegen letztlich die Interessen des engen Buddies Serbien. Das war ein anderes Russland. Er hat geglaubt, er kommt durch wirtschaftliche Stärke weiter. Wir haben jetzt nicht die Zeit durchzugehen. Es war dann die 4 Jahre Medvedev. Medvedev ist heute ein Clown, ein Lautsprecher, aber in dieser Zeit Medvedev zwischen 2008 und 2011 gab es eine gewisse Liberalisierung in Russland. Es gab gewisse Opposition, gewisse Pressefreiheit, eine NGO, die kennen Sie ja auch, Memorial konnte arbeiten an die Verbrechen der Stalinzeit erinnern. Und für mich ist die Zäsur in russischer Politik, die Zäsur in Putins Denken kam Ende 2011. Er hat dann Medvedev gesagt, das war's, ich werde wieder Präsident. Und gleichzeitig hatten dann Parlamentswahlen stattgefunden, die massiv gefälscht worden sind. Und da hat es die größten Demonstrationen in der Geschichte Russlands gegeben. Nicht nur in Moskau und St. Petersburg, sondern in der gesamten Provinz. Das war parallel auch zu der Arabellion, also zu der Revolution in Tunesien, in Ägypten, in später dann Libyen und Syrien und so weiter. Und bin der felsenfesten Überzeugung, dass das Putin so sehr beeindruckt hat, dass er Angst hatte, dass es ihm passiert wie in der Ukraine, in der Orangenen Revolution, dass er weggefegt wird. Und das hat er, aus meiner Sicht, hat er da dann die Politik geändert. Er hat dann gesagt, ich gehe jetzt nicht mehr auf Kooperation, sondern Konfrontation. Ich versuche es nicht mit, um auf Ihre Frage zurückzukommen, nicht mit wirtschaftlicher Stärke, sondern erst mit militärischer Stärke. Er hat dann ja auch massiv investiert und reformiert dann die Streitkräfte. Er hat das dann, und das war, glaube ich, unser Fehler, wir haben das zu spät erkannt, weil für ihn es wahnsinnig wichtig war. Die Olympischen Spiele in Sotschi im Februar 2014 war für ihn ein Prestige-Projekt. Er liebt ja Sotschi, er hat da unglaublich viel investiert da in diese Olympischen Spiele. Und die wollte er, dass die nicht wie 1978 die Moskau-Olympischen Spiele boykottiert werden. Er hatte aber schon, und Sie haben da eben darauf hingewiesen, und mittlerweile gibt es da ja auch Historiker, die das dann nachvollzogen haben, während der Olympischen Spiele in Sotschi hat er die Dekrete unterschrieben, mit denen er die kleinen grünen Männchen dann anschließend auf die Krim geschickt hat. Und dann hat eben diese Aggression gegenüber der Ukraine angefangen, die wir dann erlebt haben.
Ist im Übrigen ja auch die Begründung vom IOC, also vom Internationalen Olympischen Komitee für den Ausschluss Russlands, dass er den Olympischen Frieden gebrochen hat.
Ja.
Das ist auch der Unterschied, wenn man oft sagt, warum dieses Land, warum nicht andere auch. Es ist wirklich der Gedanke des Olympischen Friedens, der von ihm so eklatant verletzt wurde, weswegen man da auch sagen kann, es ist aus Sicht des Olympischen Komitees einfach was anderes. Ich möchte aber kurz einhaken,
ja,
weil es gibt diesen Putin von zwei Reden, die beim Bundestag, wo es auch Standing Ovations gegeben hat, und dann die zweite Rede, wo er ganz anders aufgetreten ist und wo er viele, erlauben Sie mir den Anglizismus, Talking Points aufgebracht hat, von wegen die USA, die da alles alleine bestimmen. Die war 2007, also schon 4 Jahre vor dem sogenannten und aus heutiger Sicht eindeutig euphemistisch so bezeichneten arabischen Frühling.
Ja.
Sie verankern es aber doch bei 2011, diese Angst davor, weil ich denke mir da oft bei Gaddafi, der war ja 42 Jahre im Amt und hat dann ein sehr blutiges Ende gefunden. Und dass er da vielleicht dachte, das könnte mir auch passieren. Aber die Rede, wo er das erste Mal so anti-imperialistisch, anti-US-amerikanisch aufgetreten ist, war ja schon 2007.
Ja, nein, das ist richtig. Also zunächst mal zu der Rede im Bundestag. Da gibt es jetzt auch Literatur zu, wie das zustande kommt. Die hat er ja auf Deutsch gehalten und da haben ihm viele Freunde in Deutschland aus dem Ostausschuss der deutschen Wirtschaft und so da, die haben ihm da sehr geholfen bei dieser Rede, die in der Tat sehr positiv war, die aber auch eben eine Rede war, die aus dieser Phase ja war, wo er, da war er ganz zu Beginn seiner Amtszeit, aber für ihn war eben wichtig, Russland wieder auf Augenhöhe, aber er hat da geglaubt, er schafft das durch wirtschaftliche Zusammenarbeit. Wie gesagt, diese Rede ist auch dann von Vertretern mitgeschrieben worden, des Ostausschusses der deutschen Wirtschaft. Also das war in der Logik. Ja, 2007 war schon eine Zäsur. Diese Rede hat er, hatte ich den Eindruck, das war bei der Münchner Sicherheitskonferenz und wir haben da in der Nähe gesessen von ihm. Das war auch sehr viel handschriftlich. Und das war eine Rede, die hat er in der Tat, die war, klang schon ganz anders. Die war in erster Linie eine Rede, die war gerichtet gegen Amerika, die war gerichtet vor allem George Bush Jr. Und 2007 war die Zeit, wo die Amerikaner massiv unterstützt haben, ein bisschen die Ukraine, aber vor allen Dingen ging es da schon um Georgien. Und Georgien, da gab es den Präsidenten Saakashvili und der wurde massiv von den Amerikanern unterstützt. Und das war etwas, was wo der Putin sehr allergisch drauf reagiert hat. Das war für ihn ein Thema. Georgien war für ihn so ein Teil dann des Herzlandes auch Russlands oder der Sowjetunion. Und Es hat ja dann 2008 auch einen ziemlichen Krach gegeben zwischen Angela Merkel, Nicolas Sarkozy und George Bush Jr., weil was Bush wollte 2008, war nämlich Georgien und die Ukraine in die NATO aufnehmen. Und da ging es beim Gipfel in Bukarest um den sogenannten Membership Action Plan. Das ist die letzte Vorstufe zur Aufnahme in die NATO. Und da haben Angela Merkel und Nicolas Sarkozy ein Veto eingelegt. Nicht aufgrund Rücksichtnahme gegenüber Russland, sondern weil beide Länder, die Ukraine und Georgien, seinerzeit überhaupt nicht beitrittsfähig waren. Saakaschwili hatte einen Teil des Landes besetzt, nämlich Abchasien und Südossetien. Es war aus unserer Sicht völlig unmöglich, Georgien jetzt in die NATO aufzunehmen und damit diesen Konflikt mit diesen beiden abtrünnigen Regionen in die NATO reinzuholen. Ukraine dasselbe. Ukraine war seinerzeit ein tief gespaltenes Land. Präsident und Premierminister Merkel hat Ukraine 2008 besucht. Die haben sich die Augen gegenseitig ausgekratzt und die Mehrheit der Bevölkerung war gar nicht für die NATO. Also da hat eben Sarkozy und Merkel haben ein Veto eingelegt und haben das auch Putin entsprechend auch gesagt. Aber Sie haben recht, diese 2007er Rede hat so aufblitzen lassen, in welche Richtung das dann bei Putin ging. Aber wie gesagt, vergessen Sie nicht diese 4 Jahre Medvedev. Und Medvedev war schon ein eigenständiger Mensch, mit dem haben wir Wirtschaftsliberalisierung gemacht. Ich erzähle Ihnen jetzt auch eine Geschichte, die zeigt, dass Medvedev nicht nur eine Puppe war. Wir waren mit Medvedev, das muss 2010 gewesen sein, 2010 waren wir auch wieder in Sochi. Er hatte uns eingeladen, er hatte die Kanzlerin eingeladen, da in ein Strandrestaurant in Sochi, da am Schwarzen Meer. Und während des Essens kam dann ein Mann rein, der kam auf mich zu und sagte, der Premierminister, also Putin ist auch in der Stadt in Sochi und würde gerne noch die Kanzlerin sehen. Dann hat Angela Merkel Dmitri Medvedev gefragt und sagt, pass mal auf, Putin ist hier, soll ich ihn auch treffen? Und Medvedev sagt ihr wirklich, nee, Angela, das brauchst du nicht. Das hätte ein Medvedev, der jetzt nur eine Puppe von Putin war, nie gesagt. Ne? Also Medvedev hatte schon den Anspruch für sich, hier eigenständiger Präsident zu sein. Er hatte aber keine Hausmacht. Und ist dann schnell abserviert worden, weil natürlich die Hausmacht, sprich die ganzen Nachrichtendienste, KGB, FSB, Russ, die waren alle voll hinter Putin, weil Putin ja derjenige war, der in den dunklen Zeiten, aus deren Sicht dunklen Zeiten von Gorbatschow und Jelzin, die Ehre der Nachrichtendienste hochgehalten hatte und die stehen da voll hinter ihm. Ne? Aber das zeigt ein bisschen, dass da schon die, wenn Medvedev dran geblieben wäre, vielleicht die Politik in eine andere Richtung gewesen wäre. Dann passierte, Putin kam zurück und das Desaster nahm seinen Lauf.
Unter Medvedevs Amtszeit fällt ja auch etwas, was damals auch Deutschland interessanterweise gemacht hat, nämlich, dass man bei den Resolutionen zu Libyen nicht dagegen gestimmt hat, nämlich sich enthalten hat. Deutschland sich interessanterweise auch enthalten hat bei den Libyen-Resolutionen. Und jetzt sagen viele, da war Russland quasi guter Dinge und rausgekommen ist Regime Change. Und da hat Russland realisiert, der Westen kommt nicht aus seiner Haut raus, er will immer Regime stürzen und dann andere Machthaber installieren.
Ja, ich glaube, dass Libyen diese Resolution schon, das war wirklich ein Fehler. Ich erinnere mich da noch sehr gut dran. Also wir hatten eine Situation, wo in der Tat in Libyen ja ein Aufstand war und da kämpften die verschiedenen Parteien gegeneinander und es drohte eine humanitäre Katastrophe, vielleicht ein Massaker an Zivilbevölkerung. Und dann war es seinerzeit Nicolas Sarkozy als französischer Präsident, der sagte, wir müssen da intervenieren. Und wir hatten mit den Amerikanern gesprochen, auch mit Obama, und Obama sah das genau wie Merkel, eher skeptisch. Mich noch genau an die Situation und unser Verteidigungsminister Thomas de Maizière war noch in Washington gewesen, kam auch zurück mit dem festen Eindruck, die Amerikaner halten das jetzt nicht für gerechtfertigt, da reinzugehen. Denn Obama, der denkt noch an Irak und so weiter. So. Und dann hat diese scheinbar drohende menschliche Katastrophe hat dann in den USA Susan Rice, nationale Sicherheitsberaterin, Samantha Power, UNO-Botschafterin, die haben sehr stark gedrängt, dass man da jetzt diese humanitäre Katastrophe verhindern muss. Und dann ist auf einmal Obama umgeschwenkt und hat dann auch die Kanzlerin angerufen. Wir haben das ewig überlegt und wir haben einen unglaublichen Druck bekommen aus dem Bundestag und so, dass wir jetzt da auch, weil Obama dann gesagt hat, ich stimme dafür, mit den Franzosen sehr großen Druck bekommen, dazu zu stimmen. Aber die Kanzlerin hat sich das angestuckt, Respice finem, sagte, wo soll das enden? Also und deswegen haben wir uns enthalten. So, und wie gesagt, Vorwürfe heute hilft uns das viel in der Argumentation, aber es hat ja nichts geändert. Und Medvedev hat sich dann auch enthalten. Das hätte Putin hinterher nie getan, aber das war dann auch letztlich für die Entmachtung Medvedevs hinterher auch insofern wichtig, als sie sagen, guck mal hier, du hast dem Westen geglaubt und guck mal, was die, also dem Westen in Anführungsstrichen, guck mal, was die gemacht haben. Also ich halte auch diese Libyen-Abstimmung für etwas und diese Intervention für etwas, was letztlich auch die UNO, auch USA, die mit dabei waren, diskreditiert haben. Und das ist aus einem anderen Grund, lass mich das noch kurz sagen, ist das schlimm, weil es eben nicht nur eine Intervention war, um dann ein Massaker zu verhindern, dann ist man wieder rausgegangen, sondern man ist drin geblieben und hat dann tatsächlich den Gaddafi ja dann auch letztlich getötet. Und das hat eben zu dem Vorwurf geführt, Regime Change. Und diese Intervention, die die UNO gemacht hatte, war eine humanitäre Intervention, die aber dann das Instrument der humanitären Interventionen diskreditiert hat, weil dann doch Regime Change war. Und so im Nachhinein, es gab bei der UNO mal, das geht jetzt ein bisschen ins Völkerrecht, aber das geht ja dann oft noch auch bis heute um die Intervention, die es 99 gegeben hat gegenüber Serbien im Kosovo-Krieg, wo ja die NATO interveniert hat, ohne ein UNO-Mandat. Und das wird ja immer vorgeworfen und also man muss nur dazu wissen, dass seinerzeit Kofi Annan, der UNO-Generalsekretär, in angesichts dieser massiven Menschenrechtsverletzung, ich habe es mit eigenen Augen gesehen an der Grenze zwischen Kosovo und Albanien, wie da bis zum Horizont diese Trecks zu sehen waren von Kosovaren, die aus dem Land vertrieben wurden, Geflüchteten, und da war diese Intervention. Und das hat Kofi Annan unter der, das heißt dann im UNO-Slang R2P, Responsibility to Protect, wurde das dann so als entstehendes Völkerrecht auch dann gesehen. Da gibt es heute noch Bemühungen zu sagen, es gibt Situationen, da kann man auch intervenieren ohne ein Sicherheitsratsmandat, wenn eben ein Völkermord droht. Das hat ein paar Jahre lang, auch unter Völkerrechtlern, hat das gezogen, und das ist aber total desavouiert worden dann schon 2003 im Irak und dann vor allen Dingen durch diese Libyen-Intervention. Sorry, dass ich ein bisschen lange an, aber deswegen war diese Libyen-Intervention von Sarkozy vorangebracht. Obama hat es mitgemacht, war dann letztlich etwas, was dem Völkerrecht auch geschadet hat.
Sie rennen bei mir da offene Türen ein. Ich habe seinerzeit meine Doktorarbeit zu dem Thema geschrieben, weil ich da genau bei Libyen damit begonnen habe, mich mit dem auseinanderzusetzen. Ja. Und ich fand es eben so interessant, dass man weggekommen ist von der Legitimitätsdebatte hin zu der rechtlichen Debatte und bei Libyen man zumindest ein Mandat des Sicherheitsrats hatte. Und auch interessant, dass ja China auch kein Veto eingelegt hat. Genau. Das hat zwar auch nicht dafür gestimmt, aber es hat sich auch nicht aufs Veto berufen, sondern einfach gedacht, gut, macht's halt. Und wahrscheinlich hat China, kann man zumindest mutmaßen, sich schon damals gedacht, das wird nicht gut enden und wir können da jetzt so ein paar außenpolitische Punkte scoren, wenn wir sagen, wir sind die, wir haben uns nicht dagegen gestellt, aber wir haben es auch nicht aktiv unterstützt.
Ja, gut, ich wusste nicht, dass Sie die Doktorarbeit drüber entschieden, aber dann teilen wir ja die Auffassung, dass eben diese Libyen-Intervention, Begründung, Resolution, was dann daraus geworden ist, Mandatüberschreitung letztlich, dass das sehr schädlich war. Das bringt mich aber wieder dafür eben, wie wichtig es ist, dass man sich ans Völkerrecht hält und dann nicht durch die Überschreitung das Völkerrecht desavouiert und dann letztlich Recht des Stärkeren macht. Ne? Denn die anderen werden sich sagen, pass mal auf, ihr habt das so gemacht, ihr habt euch da nicht drum gekümmert, das machen wir jetzt genauso. Ne?
Vielleicht jetzt nochmal zu einem anderen Themenblock noch einmal zurück, weil ich es so wichtig finde. Stichwort noch einmal Ukraine. Wir sprechen ja allesamt und auch wir zwei jetzt gerade sehr viel über Russland und wenn man über die Ukraine spricht, meistens durch die russische Brille. Hat Europa und hat auch Deutschland, von Österreich mal ganz zu schweigen, wir übersehen die Ukraine bis heute, aber hat Europa, hat Deutschland die Ukraine übersehen?
Gut, das ist jetzt eine sehr, sehr tiefgehende, weitgehende Frage. Also ich kann Ihnen das erstmal nur aus eigenem Tun sehen. Sie erinnern sich vielleicht an die Orangene Revolution 2004. Da ging es ja um das Ergebnis der Präsidentschaftswahlen zwischen Juschenko und Janukowitsch. Als dann Juschenko gewonnen hat, Janukowitsch das nicht anerkannte, es kam da zur Revolution. Seinerzeit hat Ravi Solana als EU-Beauftragter eine Rolle gespielt. Er ist dann auch nach Kiew und war der Leiter seines politischen Stabs und hat sich da sehr drum gekümmert. Und ich habe seither schon mich immer, auch bei der Kanzlerin haben wir uns sehr um die Ukraine bemüht und wir haben dann in der ganzen Zeit engstens mit Petro Poroschenko, dem Präsidenten, zusammengearbeitet und so weiter. Also da war voller Respekt für das Land. Aber grundsätzlich, glaube ich, und jetzt gehen wir mal ein bisschen in die Geschichte rein, ist es in Deutschland, ich will nichts über Österreich sagen, in Deutschland eine Tendenz in der, vielleicht liegt es ein bisschen in der geschichtlichen DNA, dass wir über das Mitteleuropa ein bisschen hinwegsehen. Ich glaube, dass es leider irgendwie tief auch noch immer, wie gesagt, in der DNA ist, dass man zurückdenkt in Kategorien des Wiener Kongresses, in Kategorien des Großmachtdenkens, bis hin zum Ersten Weltkrieg, in dem Denken zwischen Großbritannien, Frankreich, Russland, Deutschland und das Zwischeneuropa als Quantité negligeable. Ich meine, wenn Sie sich anschauen, Hitler-Stalin-Pakt, ja, wie mit Federstrichen diese unabhängigen Länder aufgeteilt wurden, ist einfach furchtbar mit dem Umgang. Und das ist bis heute so. Bis heute in Deutschland wissen Sie, es gibt viele, die sagen, ja, es war ein schwerer Fehler, dass wir die baltischen Staaten, dass wir Polen, Ungarn in die NATO aufgenommen haben. Da sind viele, die das so halten. Und dann sage ich immer, Kinder, wir Deutsche, wir waren schuld daran, dass diese Länder ihre Unabhängigkeit, die baltischen Staaten, ihre Existenz verloren haben. Wer sind wir, die heute diesen Ländern sagen, pass auf, sorry, aber ihr liegt nun mal, wo ihr liegt und deswegen habt ihr nicht das Recht, euch einem Verteidigungsbündnis anzuschließen. Nein, es ist völlig falsch, aber Ihre Frage hat leider bis heute eine gewisse Berechtigung. Wir haben uns zu wenig um diese, also in der Wertschätzung dieser Länder, dieser Völker, da hat sich Deutschland, glaube ich, viele in der Vergangenheit wir haben da viele, viele Sünden begangen und ich würde so weit gehen, es ist ein bisschen bis heute so. Ich meine, das deutsch-französische Verhältnis ist wirklich super und hat sich toll entwickelt. Jetzt mit den wachsenden Spannungen, mit dem Nationalismus links und rechts, also das macht mir schon große Sorgen. Aber das Verhältnis mit Polen hat sich nie gleicherweise entspannt und auch so intensiviert, wie es mit Frankreich gemacht hat. Also da sehe ich immer noch ein gewisses Defizit, dass wir dem nicht die gleiche Aufmerksamkeit geschenkt haben. Es ist viel passiert und Merkel hatte zum Beispiel mit Donald Tusk, der war ja schon mal Premierminister, ein super Verhältnis. Sie hat mit auch beigetragen, dass er dann Präsident des Europäischen Rates wurde. Aber trotzdem, nach den Bundestagswahlen, jetzt nach den letzten, das Erste, was der neue Innenminister macht und sagt, so, jetzt schließe ich die Grenzen weiter gegenüber Polen, damit da keine irgendwelche Migranten rüberkommen. Ne? Also, dass er damit natürlich den auch der PiS und den Rechten in Polen in die Hände spielt, der Gedanke ist ihm, glaube ich, gar nicht gekommen. Ja, und das ist etwas, was mir große Sorgen macht, wo man hätte sagen können, pass mal auf, die Polen, wir sitzen in einem Boot und zwischen den Bevölkerungen geht es super. Ne? Und da sagen so, wir reden mit den Polen, wir machen die Grenze, es geht ja auch nach EU-Recht, ist es ja auch nicht vertretbar. Wir machen eng mit den Polen, wir werden jetzt gemeinsam die polnisch-weißrussische Grenze schützen und machen das gemeinsam. Nein, wir machen die Grenze. Also es sind so Fehler, die wir gegenüber diesen den Ländern dann oft machen. Oder selbst solche Sachen wie jetzt auch gegenüber Russland, wenn wir dann auch dann baltischen Staats- und Regierungschef oder eine Kaja Kallas, die dann oft kritisiert wird für ihre harte Russlandhaltung. Ich kann nur sagen, hätten wir auf die Frau oder hätten wir auf die baltischen Staaten früher gehört, wir hätten Nord Stream 1 nicht gemacht, wir hätten Nord Stream 2 nicht gemacht, wir hätten eben Russland durch andere Augen gesehen und dann hätten wir vielleicht nicht als Europäer den Preis zahlen müssen, den wir gezahlt haben. Also mehr Respekt für die mitteleuropäischen Staaten auf jeden Fall.
Ich könnte jetzt ewig so weitermachen, aber ich möchte nicht zu viel von Ihrer Zeit in Anspruch nehmen und möchte deswegen zum Abschluss einmal mehr zu Ihrem Buch kommen, nämlich, da sind wir jetzt eine große Frage zum Abschluss, noch beim Ausblick. Ja. Ich zitiere noch einmal, der Vergleich der internationalen Lage 2005 mit jener von Anfang 2023 zeigt, dass die Zeiten heute sehr viel unruhiger und kritischer sind. 2005 war die internationale Sicherheitsordnung noch intakt, zwischen den Weltmächten USA, Russland und China herrschte zwar keine Freundschaft, aber sie gingen respektvoll miteinander um. Heute sind die Herausforderungen ganz andere. Russland hat die europäische Friedensordnung aufgekündigt und einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg mitten in Europa losgetreten. Die Europäische Union, gebeutelt von Finanzkrise, Migrationswellen, der Corona-Pandemie und einer gefährlichen Energieknappheit, hat Probleme, die internen Zentrifugalkräfte zu bändigen und im schärfer werdenden Wettbewerb der Großmächte USA und China ihre Interessen zu verteidigen. 2026 sieht es nicht anders aus, mit dem großen Unterschied, dass wir jetzt obendrein noch Donald Trump schon wieder im Amt haben. Jetzt weiß ich, das ist eine ganz große Frage, aber was tun?
Ja, also erstmal, ich bewundere, dass Sie das Buch gelesen haben. Allerdings ist es kürzer als das von Angela Merkel. Das hat nämlich 730 Seiten.
Also, das habe ich auch gelesen.
Sie auch gelesen, wow. Ja, aber es lohnt sich auf jeden Fall. Nein, die Zusammenfassung, das stimmt ja weiter so. Wir haben jetzt mit Trump zu tun. Teil der Tendenzen, so wie ich es da geschrieben habe, geht ja weiter so. Es hat aber auch positive Entwicklungen gegeben. Also ich glaube, dass wir im Hinblick auf die Notwendigkeit, uns als Europäer zu verteidigen, sind wir zumindest was mein Land Deutschland anbelangt, aber insgesamt, was die NATO anbelangt, im Großen und Ganzen jetzt auf einem Weg, wo wir erkannt haben, wie wichtig es ist, dass wir Richtung das, was der französische Präsident schon seit langem fordert, europäische Souveränität geben. Wir sind noch nicht da, aber ich glaube, das ist mittlerweile wirklich das anerkannte Ziel und wir gehen in diese Richtung. Erstens. Zweitens hat sich auch die Europäische Kommission, ich finde, dramatisch verbessert in ihrer Politik, insofern als sie auf die Trumpsche Zollkriege, Handelspolitik reagiert hat, indem sie in einem Tempo, was ich vorher für unvorstellbar gehalten habe, Freihandelsabkommen abgeschlossen hat mit Mercosur, mit Indien, mit Australien, Indonesien, selbst mit der Schweiz sind wir hoffentlich auf gutem Weg jetzt, mit das schwierigste Land. Nein, aber da sind die entsprechenden Bemühungen. Wir haben, seitdem das Buch geschrieben ist, hat jetzt zum Beispiel die Europäische Kommission einen Kommissar für Verteidigung auch gesetzt. Sie gibt Anreize für engere verteidigungspolitische Zusammenarbeit, Rüstungszusammenarbeit. Also da hat es schon einen Wandel gegeben. Auf jeden Fall sind wir als Europa trotzdem in einer starken Situation? Nein, wir sind es nicht, weil wir natürlich diese Bedrohung nach wie vor haben. Wir haben ein transactional, ein Amerika, auf das man sich nicht mehr verlassen kann. Wir haben ein weiter aggressives Russland, wobei aber heute Putin eben in einer schwächeren Situation war, als er vorher war. Wir haben aber dann ein China, was vor allen Dingen handelspolitisch sehr viel aggressiver ist, was durch subventionierte Exporte unsere heimische Wirtschaft, gerade in Deutschland Automobilwirtschaft, sehr unter Druck setzt. Also das sind große Herausforderungen. Wir haben große Herausforderungen in Deutschland ja auch und Österreich vielleicht nicht so stark, aber in Deutschland auch mit unserer Gesundheitspolitik, der Rentenfrage, mit Pflege, wo also sehr viel auf die Leute zukommt, große auch gewisse Einschränkungen, die notwendig sind. Das ist nicht so leicht umzusetzen. Wissen Sie, es ist immer leicht, Reformen zu machen, wenn es Wachstum ist, wenn es aber Stagnation ist, was wir jetzt auch vor allen Dingen dank Trump und Netanyahu haben, nämlich durch die Energiepreise, die hochgegangen sind, dann ist das schwierig umzusetzen. Und da geht es jetzt auch um Resilienz in unserer Bevölkerung, dass die Populisten nicht gewinnen. Und da muss man konsequent in unseren Ländern dann die notwendigen Reformen durchsetzen. Man darf sich nicht ständig bekriegen, sondern muss gute Regierungsführung zeigen. Man muss die Bevölkerung mitnehmen. Man muss vor allen Dingen Menschen gewinnen, dass sie bereit sind, sich für Politik auch herzugeben, sich da zu engagieren fürs Ehrenamt. Wir müssen sehen, dass unsere Gesellschaften zusammenhalten. Ich komme zurück zu dem, was ich zu Beginn gesagt habe. Ich bin Rheinländer. Als Rheinländer ist man optimistisch und ich glaube, dass wir als freie Gesellschaft schon, gut, der Druck muss vielleicht noch höher werden, aber dass wir das doch letztlich schaffen, uns dagegen zu setzen und als freie, demokratische, liberale Gesellschaften eher in der Lage sind, mit den Problemen zurechtzukommen als antidemokratische, autoritäre, diktatorische Staaten.
Das ist ein sehr schönes Schlusswort. Herr Heusken, schön, dass Sie sich Zeit genommen haben.
Vielen Dank für die Einladung.
Damit sind wir einmal mehr am Ende der Folge von Rechtspolitisch angelangt. Ich hätte noch Stunden weiterreden können, aber irgendwann muss man seine Gäste auch in Ruhe lassen und im schlimmsten Fall sagen sie einem selbst, dass jetzt gut ist. Ich hätte noch sehr vieles fragen können, schaut nur auf die Wikipedia-Seite von Christoph Heusken. Da findet ihr nicht nur die Stationen seiner Laufbahn, sondern auch unter anderem die Information, ich habe es im Podcast ganz kurz angemerkt, dass er 2023-24 Schützenkönig des Neusser Bürgerschützenfestes war. Das erwähnt er übrigens auch ein-, zweimal, wenn nicht sogar öfter in seinem Buch. Das scheint wirklich, wirklich wichtig zu sein. Ihr findet aber auch so einiges anderes, das sehr, sehr spannend ist. Unter anderem die Kritik von Seiten des Simon Wiesenthal Centers an ihm, woraufhin ihn wiederum der damalige israelische Botschafter in Deutschland in Schutz genommen hat. Oder eben auch seine Positionen zum Haftbefehl gegen Benjamin Netanyahu, seine Erklärungen seit dem Beginn des russischen Überfalls auf die Ukraine und so einiges mehr. Mit anderen Worten, es hätte noch ganz, ganz viel zu bereden gegeben, aber einerseits möchte ich diese Folgen nicht überlang machen und andererseits auch nicht die Geduld meiner Gäste strapazieren. Wer weiß, vielleicht verschlägt es ihn ein weiteres Mal nach Wien und es ergibt sich, zu bereden gäbe es jedenfalls sehr, sehr viel. Bevor ich jetzt aber zu viel mit mir selbst berede, möchte ich am Ende dieser Folge einmal mehr all denjenigen danken, die diesen Podcast auf die ein oder andere Art unterstützen, indem ihr Folgen teilt, kommentiert, den Podcast bewertet, mir Feedback gebt oder auch einen kleinen oder manchmal auch größeren finanziellen Beitrag zu seiner Aufrechterhaltung leistet. Danke, danke, danke. Das ist mir wirklich, wirklich, wirklich viel wert. Und bevor ich jetzt hier noch weiter meander, bin ich schon bei meinem üblichen Schlusswort, meiner üblichen Schlussformel. Je nachdem, zu welcher Tages- und Nachtzeit ihr hier reingehört habt, wünsche ich euch einen schönen startenden Tag, einen schönen Rest vom Tag, einen netten Abend oder vielleicht auch eine gute Nacht.